Ja, die 2 Wochen sind schon wieder um. Wir haben uns wieder auf unserer Kommandobrücke eingefunden. Ich bin Jürgen, der Head of Content bei Podigee, und ich habe am anderen Ende der Leitung den Matti, unseren CEO. Hi Matti.
Hallo, guten Morgen.
Matti, ich möchte heute mit dir gerne über Podcast-Verzeichnisse sprechen. Und das hat auch einen ganz konkreten Anlass. Ich habe nämlich neulich bin ich im Internet über einen sehr interessanten Artikel gestolpert, bei dem es um den Einkauf von Joe Rogan, dem bekannten US-amerikanischen Podcaster, durch Spotify geht. Und in diesem Artikel hat jemand das offene Podcast-Ökosystem quasi dem Untergang geweiht, mit dem Anlass dieses Einkaufs. Also quasi, wir werden später in ein paar Jahren zurückblicken, werden über diesen Einkauf von Joe Rogan sagen, hey, das war der Punkt, an dem das offene Podcast-Ökosystem gestorben ist. Ja, ich will jetzt gar nicht vorgreifen, warum ich das für Quatsch halte, aber hast du spontan da irgendwie einen Gedanken dazu?
Naja, da ist schon was dran. Also ich glaube nicht, dass das der Fall ist, sag ich mal so. Aber natürlich ich verstehe, woher die Sorge kommt. Ist ganz klar. Also dass man darf diese, sag ich mal, die Wichtigkeit, die Größe, die Relevanz von diesem Deal einfach jetzt erstmal objektiv betrachtet nicht unterschätzen. Ja, also in so einfach die Bekanntheit von Joe Rogan, das ist einfach, ja, der spielt einfach, kann man schon so sagen, in der eigenen Liga.
Ja, und ja. Die Größe und Wichtigkeit von dem Deal kann man ja ganz gut in der Anzahl der Nullen messen, die da auf dem Scheck standen.
Genau, aber klar, das Monetäre, sage ich mal so, das ist das eine Ding. Ne? Natürlich ist das halt für in gewisser Form auch für uns relevant, auch für das Podcasting, sage ich mal, für das Business, zu wissen, dass solche Summen halt plötzlich bewegt werden. Aber das ist, glaube ich, nicht so der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist natürlich, was hat denn da, was ist denn für eine Message, was sendet denn Spotify für eine Message hier?
Ja, das ist, glaube ich, ganz spannend.
Genau. Und diese Message, also aus meiner Sicht zumindest, ist so ein bisschen, ja, die haben gesagt, wir nehmen uns vor, den allergrößten von allen ins Boot zu holen und damit rauszugehen und zu zeigen, hey, passt auf, wir sind jetzt hier die Plattform, die Wichtigen hier. Ne? Mit uns müssen sich jetzt alle messen. Ja. Ein bisschen dieses Gefühl.
Ich glaube, um das überhaupt so richtig vollends einordnen zu können, ist es gar nicht doof, wenn wir uns mal von Anfang an nähern diesem ganzen Thema. Also wenn wir uns mal anschauen, was sind Podcast-Verzeichnisse überhaupt, wo kommen die her, warum brauchen wir die vielleicht oder warum brauchen wir die nicht, welche Gefahren hat es? Und ich glaube aber, um das wirklich gut verstehen zu können, sollten wir mal wirklich bei Null anfangen und mal über das Ökosystem an sich sprechen. So, was bedeutet das, wenn wir sagen, Podcasting setzt auf ein offenes Ökosystem? Also vielleicht als erste Frage, woher kommt RSS?
Ich hätte, also tatsächlich hätte ich gesagt, so was man unter dem Begriff Ökosystem versteht. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, warum es ja Ökosystem heißt. Ja, und Ökosystem heißt nichts anderes als, es gibt so gewisse verschiedene Parteien im Spiel irgendwie. Man redet ja über offenes Ökosystem, aber auch dezentrales Ökosystem. Ja, und da kommt plötzlich RSS ins Spiel. Und RSS ist nichts anderes als eine Art Technologie, ein Datenformat im Endeffekt, das ermöglicht so ein offenes Netzwerk von Podcasts überhaupt, so ein Austausch von Daten, sag ich mal so. Ja, also es ist nichts anderes als so ein RSS-Feed ist einfach ein Dokument, in dem sämtliche Daten drinstehen zu meinem Podcast. Ja, da steht halt so, wie heißt denn der Podcast, wer hat denn diesen Podcast aufgenommen, was für Folgen sind Teil dieses Podcasts und so weiter und so fort. Kann man sich so vorstellen, als ob man, keine Ahnung, jemandem eine Word-Datei schickt, wo halt solche Infos drin stehen, nur dass halt diese Infos nicht von Personen gelesen werden, sondern halt von anderen Servern, Computern und so weiter, also von auch den Apps quasi, die dann diese, oder den Plattformen, die diese Inhalte konsumieren. Das ist eigentlich das, was so ein RSS-Feed macht, und vom vielen Jahren, ich habe gar nicht mehr im Kopf, wie lange es RSS schon gibt, gibt es auch viel länger als Podcasting an sich, das hat man sich einfach auf ein Standardformat geeinigt. Ja, und man hat gesagt, okay, über so ein RSS-Feed, damals halt Blogs und ja, geschriebene Content, später dann auch Audio-Content. Ja, im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Art Standard für den Austausch von Informationen.
Genau, also bei Text kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das ist im Grunde ist es eine maschinenlesbare Textdatei, die einer gewissen inhaltlichen Struktur folgt und wo dann irgendwie später dann im Laufe der weiteren Entwicklung so Inhalte wie zum Beispiel Audio einfach dann per Link noch hinzugekommen sind. Also da steckt jetzt nicht direkt das Audio mit in dieser Datei drin, aber alles, was irgendwie an externen Medien noch irgendwie relevant ist und dazugehört, das wird dann einfach daraus verlinkt. Und das Interessante ist, naja, da gibt's, wie du schon gesagt hast, einen Standard. Eigentlich gibt es ganz viele Standards. Also einmal gibt es RSS in unterschiedlichen Versionen. Heute sind wir üblicherweise bei 2.0, glaube ich, für das Umfeld, in dem wir jetzt unterwegs sind vor allem. Und es gibt dann aber auch noch den Atom oder Atom Standard, der irgendwie so ähnlich ist, nicht ganz kompatibel, aber wo man auch leicht hin und her umwandeln kann. Und RSS funktioniert im Grunde so, also wenn du einmal sagst, du abonnierst so eine RSS-Datei oder bei Podcasts sprechen wir da auch oder bei Blogs auch von Feed, wenn du diesen Feed abonnierst, dann macht im Grunde deine Software, mit der du das tust, nichts anderes als regelmäßig diese Datei auf Änderungen überprüfen. Und immer wenn sich der Content-Ersteller entscheidet, okay, ich veröffentliche jetzt einen neuen Blogpost, eine neue Episode, wird einmal dieser Feed aktualisiert und beim nächsten Abholen oder beim nächsten Überprüfen sieht der Client, okay, es gibt ein neues Item, einen neuen Eintrag in diesem Feed und macht dann eben die angeschlossene Aktion, also in unserem Fall wahrscheinlich die Episode herunterzuladen. Das sind so, glaube ich, die Basics, ja, die man vielleicht sich einmal kurz auf den Schirm holen muss, ja, um das ganze Thema RSS zu verstehen. Und das hat große Verbreitung, also auch weit über das Podcasten hinaus und schon sehr viel länger, als es das Podcasten gibt. Und da fragt man sich jetzt dann schon, wenn das eigentlich so offen ist und so dezentral und da jeder mitmachen kann, eigentlich, da gibt's keine Hürden, da gibt's keinen Gatekeeper in irgendeiner Form, ja. Also es gibt keinen, der dir verbieten kann, eine App zu bauen, die auf RSS aufsetzt oder eine Anwendung zu bauen, die auf RSS aufsetzt, auch eine völlig neue. Wer weiß, was nach Podcasting kommt, vielleicht gibt's, ich weiß nicht, irgendwann mal VR-Inhalte, die in der Basis RSS verwenden, also gibt's keinen, der dir das verbieten könnte. Aber wie kann jetzt ganz konkret eine Gefahr für so ein Ökosystem aussehen? So was wäre denn der Worst Case?
Naja, ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man einfach so drüber nachdenken, wie funktionieren denn zum Beispiel, ja, so Inhalte im Netz auch generell, jetzt nicht nur bezogen aufs Podcasting, ja. Und das ist genau so, also man kann es so vergleichen, wie jeder kann ja seine eigene Webseite irgendwo im Netz anlegen, ja. Also man kann sich so ein Webhosting irgendwo buchen, ja, heutzutage sowieso mit so Baukastensystemen, einfach mit ein paar Klicks und man hat eine eigene Webseite. Kann mir keiner verbieten, zumindest in den meisten Ländern nicht. Und ja, ich kann meine eigene Seite haben, aber das heißt noch lange nicht, dass ich gefunden werde.
Ja.
Ja, es ist einfach, wir wissen ja, und was ist halt die Konsequenz? Naja, man versucht seine Webseite irgendwo dann ja zu verlinken, man schickt sie vielleicht jemanden, oder wenn man jetzt nicht unbedingt nur eine private Webseite hat, aber für irgendwie ein Geschäft, dann positioniert man sich natürlich dann auch bei Google. Das ist so der Klassiker, dass man irgendwie gefunden wird nach irgendwelchen Suchkriterien. Und das ist genau sehr vergleichbar im Bereich Podcast. Ja, jeder kann natürlich senden. Jeder kann sagen, ja, hier ist mein Feed, hier könnt ihr den abonnieren. Auf der anderen Seite können Hörer einfach so auf diese Feeds zugreifen, auf diese Daten, und da findet so ein Austausch statt. Mhm. Problem ist natürlich, wie findet man diese Inhalte?
Ja.
Ja, und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen in dem Bereich, wo es dann nicht ganz klar ist, dass so ein offenes Ökosystem in irgendeiner Form komplett unabhängig ist oder so, sondern es gibt bestimmte Abhängigkeiten, so wie finde ich zum Beispiel Content, ja.
Ja, also das ist mir jetzt für den Worst Case noch nicht dramatisch genug. Ich zitiere mal Marco Arment, der Entwickler von Overcast, der nach dieser Joe Rogan-Sache getwittert hat, fuck Spotify and fuck any Podcast in Anführungszeichen, fuck any Podcast that's only playable in one app. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich Spotify überhaupt gar nicht als kritisch sehe in dem Zusammenhang. Also Spotify ist für mich jetzt an der Stelle ein Platzhalter, ja, der sagt, okay, wenn jetzt eine einzelne Instanz hergeht und irgendwie diesen offenen Content, also auf welchem Weg auch immer, wenn es schafft, diesen offenen Content sich einzuverleiben und ihn quasi exklusiv verfügbar zu machen, so dann bröckelt dieses offene Ökosystem. So, dann fängt es an, schwierig zu werden, weil dann die Offenheit in dem Ökosystem nicht mehr gewährleistet ist. Es kann ja trotzdem noch nebenher ein offenes, paralleles Ökosystem geben, aber je mehr Inhalte exklusiv dann zu einer Plattform wandern, desto weniger relevant oder interessant oder belebt wird dann auch das offene Ökosystem. So hätte ich es jetzt mal versucht. Ja, den Teufel an die Wand zu malen, sozusagen.
Ja, also jetzt bezogen auf den lieben Marco Arment, der hat sehr oft einfach recht, finde ich. So, seine Einschätzungen sind sehr oft ziemlich gut, auch vor allem bezogen auf das Thema Podcasting. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist an so eine fast ängstlich emotionale Reaktion von ihm, ja. Also dieses, ich sehe schon den Punkt, dass er sagt, jetzt klar, kommt Spotify und macht dicht irgendwie, aber es ist ja nicht Spotify. Ja, also das darf man auch nicht vergessen, es ist ja nicht Spotify ohne weiteres, sondern Spotify kauft ja, also klar produziert Spotify auch eigene Formate, aber kauft ja auch welche dazu. Das heißt, es liegt nicht nur an Spotify, dass bestimmte Podcasts dann exklusiv rüberwandern, ja. Und diese Message von ihm kam ja nach diesem Joe Rogan Deal, glaube ich. Ja, und das heißt, bezogen auf dieses, Spotify hat diesen Deal jetzt geschlossen, ja. Ich meine, warum nur eine Seite blamen in diesem Spiel, ne? Und genau. Und dabei bin ich auch kritisch mit dem, was im Großen und Ganzen Spotify so macht, weil ich verstehe eigentlich diesen Punkt eher, es geht ja um die Masse. Ja, es geht um dieses, da wo diese kritische Masse sich bewegt, ja, da ist der Schwerpunkt von dem, von so einem Ökosystem, sage ich mal so, ja. Und was ganz klar mit Spotify passiert ist, was früher nicht der Fall war, es hat sich so ein Paralleluniversum-Ökosystem gebildet, ja, weil das ist ein Parallelding. Also die Spotify-Podcasts leben in ihrer eigenen Blase, sage ich mal so, auch wenn es halt nicht so auffällt. Weil natürlich diese App kann auch kostenlos benutzt werden, dann kriegt man ein bisschen Werbung. Im Podcast gibt es keine Werbung, glaube ich, immer noch nicht. Das heißt, man kann diese App prinzipiell auch kostenlos nutzen. Deswegen ist diese Argumentation dann wieder, naja, aber hier geschlossenes Ökosystem dann doch nicht so einfach zu greifen für viele, weil die ja sagen, ja, also als Beispiel, auch in Deutschland gab es so ein paar Podcasts, die rübergewechselt sind, so exklusiv Spotify. Und die hatten halt quasi auf Twitter dann natürlich auch so entsprechend ein paar negative Feedbacks gesammelt und die Antwort war so, naja, die App ist ja kostenlos, also die Spotify-App ist ja kostenlos, was hast du denn dann für ein Problem mit? Ist ja genauso, wenn du einen Podcatcher nimmst oder so, ja. Und das ist dieses, glaube ich, wo dann auch wieder ein Stück weit, wo ich dann persönlich auch sehe, okay, einerseits gibt's Podcaster, ne, Künstler, irgendwie Creator, die sagen, ja, ich möchte da erstmal hin, ja, auch exklusiv. Das heißt, irgendwie muss man dann schon auch damit klarkommen, dass die diese Entscheidung getroffen haben, egal aus welchen Gründen. Und auf der anderen Seite gibt's aber auch so Hörer, die sagen, ja, ich höre ja prinzipiell eh auf Spotify, ist mir ja egal. Und ja, damit muss man, sag ich mal so, als Podcaster oder Podcast-Branche dann auch damit klarkommen. Ja, und da hilft jetzt nichts zu sagen, ja, Spotify irgendwas und so, sondern man muss ein Stück weit sehen, ja, der Markt ist dynamisch, bewegt sich und die Frage ist eher, was macht man daraus, ja, und ich bin eher Fan von den Leuten beizubringen, so, was bedeutet das für dich, oder wenn du schon diese Entscheidung treffen möchtest, dann musst dir nur bewusst sein, was das für dich heißt, ja, und ich glaube, das war so ein bisschen der Kritikpunkt auch an diesem Joe Rogan Deal, dieses, und ich persönlich hatte ich mir auch diese Frage gestellt, wie kann jemand, der so erfolgreich ist, so diese volle, sag ich mal, Kontrolle über sein Publikum, ja, über seine Kanäle einfach so abgeben, ja, und sagen, ja, jetzt bin ich exklusiv auf dieser einen Plattform, das heißt, ich bin nicht mehr auf den anderen Plattformen, oder zumindest nur, ich glaube, er bleibt nur noch mit den alten Folgen, aber die neuen werden nur noch auf Spotify veröffentlicht.
Irgendwo, das heißt, ja.
Genau, so langsam shiftet natürlich auch die Leute, die vielleicht keinen Bock haben auf Spotify, die laden sich die App runter, weil sie sagen, ja, Rogan ist mir wichtiger als Spotify, ja, das ist bei vielen so. Ja. Und das heißt, deine Hörerschaft, ne, seine Hörerschaft, die von Joe Rogan, bewegt sich halt dann ja in Richtung Spotify. Und was passiert, wenn er in 2 Jahren vielleicht oder in 3 Jahren sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Spotify? Dann kann er zwar zurückgehen, aber es ist ja nicht klar, ob er dann ohne dieses, sag ich mal, Spotify-Geld dann in der Lage ist, das Publikum wieder zurückzuschiften.
Vor allem wird er wahrscheinlich auch einiges am Publikum auf der Strecke verlieren, wahrscheinlich. Also bei jedem Shift in so einer Kategorie geht ein bisschen was verloren. Also ja, ich habe dazu mehrere Gedanken. Also Spotify an sich finde ich jetzt mal schwierig als Teil eines offenen Systems zu sehen. Du hast natürlich recht, aus Hörersicht oder aus hörenden Sicht ist es schon so, dass ich auch ohne große Paywall, ich muss halt dann Werbung in Kauf nehmen, okay, aber ich kann trotzdem auf die Inhalte zugreifen. Trotzdem ist es so, dass es parallel zu dem offenen System funktioniert, schon rein technisch. Also du kannst mit deinem Spotify-Client, kannst du keine anderen Podcasts irgendwie abonnieren, die außerhalb von diesem Ökosystem leben. So, also da ist schon mal eine harte Grenze. Und auch insgesamt ist es natürlich schon eine sehr geschlossene Sache. Auf der anderen Seite bringt Spotify aber wahnsinnig viele neue Hörer vom Musik zu Podcasts. So, das muss man auch sehen. Also wenn man heute sich die Verteilung der Player anschaut beim Podcasting und dann sieht, dass Spotify einer der wichtigsten Podcast-Abspiel Dienstleister ist oder Dienste oder wie auch immer du es an der Stelle nennen willst, dann natürlich hauptsächlich, weil die wahnsinnig viele neue Hörende akquirieren, ja, durch ihren Musikstreaming-Dienst. Also das darf man auch nicht vergessen. Und viele davon wandern dann schlussendlich von Spotify in das offene System rüber, weil sie feststellen, da ist ja noch eine ganz eigene Welt dahinter, da ist ja noch viel mehr von diesen wahnsinnig magischen Podcast-Inhalten, da gibt's ja noch eine ganz eigene Welt und dann vielleicht sogar aus Spotify rauskommen und dem offenen System erhalten bleiben. Das ist so, also ich sehe das schon ein Stück weit als positive Entwicklung, ja, aber ich glaube, die Leute insgesamt, und deswegen ist es auch so leicht, auf Spotify so ein bisschen rumzutreten oder da so schnell dabei, da wirklich das Schlimmste anzunehmen, weil wir diese Entwicklung ja so ein Stück weit bei Video gemacht haben. Also ich meine, Video war auch mal relativ offen. Jeder konnte irgendwie Video ins Netz stellen. Es gab vielleicht nicht so richtige Standards dafür, aber es gab auch eine Zeit lang mit vielen Videopodcasts und so weiter. Und dann kam Google oder damals YouTube, heute Google, und hat diesen ganzen Videomarkt komplett sich einverleibt. Also es gibt im Grunde, ja, es gibt Vimeo und ich weiß nicht, so 2, 3 andere, aber die sind alle nicht relevant. Also Video ist YouTube. So, das ist heute einfach so. Und keiner will, und ich glaube, das will noch nicht mal Spotify, keiner will, dass Podcast Spotify wird, so wie Video YouTube geworden ist.
Ich glaube, der Punkt, den du bringst mit neue Hörer ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil Podcast, also das wäre jetzt so ein bisschen die Optik eines Podcasters, sage ich mal so, die ist natürlich, ich möchte in erster Linie gehört werden. Ja, das ist so der Need, der kommunikative Anreiz, den man hat, so, warum macht man zum Beispiel Podcast? Da gibt es viele Gründe für, aber so das eine primäre Ding ist, ja, ich sende irgendwas ins Netz, weil ich dann doch erwarte, dass jemand auf der anderen Seite zuhört. Ja,
also die würden wahrscheinlich welche widersprechen, aber ich würde sagen, du machst keinen Podcast, um dann nicht gehört zu werden. So hätte ich es jetzt formuliert.
Naja, weil dann könntest du eigentlich, statt aufzunehmen, einfach ins ausgeschaltete Mikrofon sprechen. Ja, wenn dir so komplett unwichtig wäre, dass ob jemand zuhört oder nicht. Man kann es ja relativieren, wie wichtig das einem ist. Weil man kann ja natürlich Abstufungen sehen, zu sagen, ich bin damit fein, wenn mir 100 Leute zuhören, dass aber die 100 richtigen sind. Ja. Damit bin ich einverstanden. Aber im Endeffekt ist es so, jemand, der einen Podcast aufnimmt, möchte doch irgendwie was sagen. Und wer was sagen möchte, möchte, dass jemand das auch irgendwie hört und daraus was macht, egal was, ob es eine Message ist oder ob man, ja, was weiß ich, Entertainment, also Unterhaltung, oder ob es dann Wissen ist, was man transferiert, oder einfach eine Meinung, politische Meinung oder sonstige Meinung und so weiter und so fort. Und wie oder was ist attraktiver für einen Podcaster, als zu erfahren, oh, da gibt's diese Plattform, wo sich sehr viele Leute rumtreiben, die nicht auf anderen Plattformen zu finden sind, die ich auch erreichen könnte. Das ist genau der Punkt. Und der andere Punkt ist noch, es geht manchmal nicht nur um, will ich das oder will ich das nicht, sondern was machen denn die anderen? Und wenn jetzt mein Podcast der einzige ist, in, sag ich mal, in meiner Kategorie, in meinem Themenbereich, der nicht auf Spotify zu finden ist zum Beispiel, dann habe ich wieder einen Nachteil. Und das ist, glaube ich, warum ich auch, ja, ich kann mir nicht vorstellen, warum man überhaupt so Podcaster blamen will, dass die dann halt auf Spotify zum Beispiel grundsätzlich veröffentlichen. Ja, also das muss man immer verstehen. Das Problem ist, ne, wenn wir wieder zurückgehen, so dieses, ja, wenn alle einfach nur blind sagen, wie wir gehen auf Spotify und machen nur noch Dinge dort, dann haben wir wieder vielleicht eher ein Problem.
Ja, ich glaube, dass bei vielen genau daher die Angst kommt, so ein bisschen, ja, dass die sehen, okay, ich wehre mich zwar jetzt gegen Spotify und ich bin so der letzte Ritter, der noch für das offene System kämpft und ich habe meinen Podcast da nicht angemeldet, aber ich kann ja nicht beeinflussen, was alle anderen machen. Und da, glaube ich, kommt bei vielen so eine Angst her. Und wir sind jetzt eigentlich auch schon bei der Erklärung, warum dieser Worst Case, den haben wir jetzt einmal irgendwie an die Wand gemalt, ja, und einmal skizziert, aber also ich persönlich halte den für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich sehe nicht das offene Ökosystem sterben, weil es Player gibt wie Spotify, und wir werden sicherlich im Laufe dieser Aufzeichnung auch noch über Amazon zum Beispiel reden, die ja da vielleicht auch irgendwie Dinge vorhaben, über Google, ja, das sind alles irgendwie große Unternehmen mit eigener Agenda, und ich sehe die alle nicht als Gefahr für das offene System. Und dazu habe ich mir tatsächlich drei Punkte aufgeschrieben, die für mich das Ganze unwahrscheinlich machen. Die würde ich dir jetzt mal servieren, und dann würde mich mal deine Einschätzung dazu interessieren. Also mein wichtigstes Argument, warum ich das für unwahrscheinlich halte, ist, beides kann wunderbar parallel funktionieren. Und das sehen wir ja schon seit Jahren. Also ich kann ein offenes System neben einem System wie Spotify kann wunderbar funktionieren, ohne dass da irgendeiner darunter leidet. So, also die maximale Inconvenience bei der Sache ist, dass manche Hörende vielleicht zwei Apps brauchen, um bestimmte Inhalte anzuhören.
Ja, prinzipiell, wie du sagst, also man hat es ja schon gesehen, dass es geht. Ich glaube, es gibt auch teilweise, also man hat natürlich sehr wenig Zahlen, die dann vielleicht bestätigen, ob viele Leute rüberwechseln. Sag ich mal so, ne? Also diese, ob man jetzt wegen ja einem Podcast zum Beispiel wirklich dauerhaft auf eine andere Plattform umsteigt. Aber ich glaube, prinzipiell ist es so, dass diejenigen, die eher Spotify, sag ich mal, affin sind, sich dort in diesem Universum bewegen und dann auch teilweise in Kauf nehmen, dass die bestimmte Podcasts dort nicht finden. Und auf der anderen Seite genauso. Ja, wenn jemand sich halt außerhalb von dem Spotify-Universum bewegt, sag ich mal, in dem offenen Podcast-Bereich, dann nimmt man da auch in Zweifel in Kauf, dass man irgendwie dem Böhmermann nicht zuhören kann.
Das ist genau der Punkt. Und das ist jetzt auch so, ja, man kann es nicht belegen, aber das ist so meine Wahrnehmung. Ich kenne sehr wohl Leute, die aktiv den Böhmermann hören, fest und flauschig, der ja exklusiv bei Spotify ist, aber trotzdem genauso noch eine oder mindestens eine weitere Podcast-App auf ihrem Smartphone haben und damit ganz viele andere Dinge noch hören, die vielleicht auf der anderen Seite wiederum nicht bei Spotify zu hören sind. Also ich glaube gar nicht, dass es nicht eine exklusive Entweder-Oder-Entscheidung, entweder offen oder Spotify, aber das ist ja genau mein Punkt. Also du kannst als Nutzender wunderbar beides nutzen, ohne dass dir jetzt, es ist so ein bisschen unbequem, aber jetzt auch nicht wirklich so.
Ja, obwohl man da natürlich auch wieder argumentieren kann, wenn man sich die Direkt-Chat- oder Nachrichten-App-Situation anschaut, die ist dann wieder nicht mehr so schön einfach, würde ich mal sagen. Also wenn ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Jürgen, aber wenn ich auf mein Telefon schaue, finde ich da mindestens 5 oder 6 so Messaging-Apps sämtlicher Art, und meine Kontakte sind dann komplett irgendwie da verteilt, und ich muss mir jedes Mal Gedanken machen, über welche App finde ich wen, und das finde ich dann wieder, ja, das ist nicht die schönste Sache.
Das stimmt, sag ich mal so. Das stimmt, aber das ist eigentlich auch was, das kenne ich seit Anbeginn des Internets, naja, stimmt nicht ganz, sagen wir mal seit Anbeginn des Web 2.0, so, wir haben früher auch schon ICQ und dann aber diese ganzen Multi-Messenger-Dienste benutzt, weil es genau so war. Also ja, das Problem erlebe ich genauso, und es wird von Jahr zu Jahr schlimmer gefühlt. Aber auf der anderen Seite ist es so, du hast dann mit den meisten Leuten, mit denen du regelmäßig dich austauscht, hast du einen etablierten Kanal und du greifst dann schon intuitiv zur richtigen App. So, und musst dir nicht jetzt groß überlegen, okay, fange ich jetzt eine neue Konversation in dem Messenger an oder in dem, sondern meistens hast du irgendwo eine bestehende Konversation, die du einfach fortführst. Witzig ist es dann immer nur, und da muss ich dann immer selber schmunzeln, wenn du mit denselben Leuten plötzlich über drei verschiedene Messenger irgendwie über unterschiedliche Themen sprichst, weil es sich irgendwie so ergibt, weil es am Rechner irgendwie ein anderer ist als am Smartphone und es gibt ja da so komische Konstellationen. Ja, und da muss ich dann immer kurz schmunzeln und mir denken, ah ja, das ist irgendwie nicht perfekt, aber was ist schon perfekt?
Also wir kennen das vielleicht ganz gut aus der Bürosituation oder dass man, wenn man untereinander plötzlich Englisch spricht, weil jemand da im Raum ist, ne, der Englisch spricht, dann wirkt das erstmal komisch. Das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation.
Ja, aber auch die Messenger haben wir in der Bürosituation ja genauso. Ne? Da startest du eine Konversation via E-Mail, führst sie dann aber via Slack fort und hast dann aber vielleicht noch ein Ticket in irgendeinem Ticketsystem, wo du auch noch kommentierst und das mit den gleichen Leuten über das gleiche Thema, aber plötzlich drei Kanäle hast, so, ja. Das ist, glaube ich, die Herausforderung unserer Zeit. Ich würde mal noch meinen zweiten Punkt kurz anreißen, den wir auch schon besprochen haben, warum ich das offene Ökosystem nicht so richtig in Gefahr sehe. Und zwar ist das Podcast ist für mich, also die Entwicklung der Podcasts ist nicht gleichzusetzen mit der Entwicklung von Video und ultimativ YouTube. Das hat ganz viele technische Gründe, aber auch vielleicht ein, zwei ideologische. Also einmal hat YouTube einfach seinerzeit ein großes Problem gelöst. Und zwar hat es Video kompatibel gemacht für alle möglichen Endgeräte. Vorher, ich weiß nicht, ob sich die Leute noch erinnern, das hat man auch gerne so ein bisschen verdrängt. Vorher musstest du immer irgendwelche Plugins irgendwie am Start haben, wenn du Video gucken wolltest. Die Formate waren nicht gleich, du konntest manche Formate mit manchen Playern nicht abspielen und so weiter und so weiter. Und das hat YouTube eigentlich mit einem Schlag gelöst. Genauso das Bandbreitenproblem. Also oft hast du dann irgendwie Videos, war die Serveranbindung auf der anderen Seite so schlecht, dass das Video irgendwie gar nicht richtig durchkam. Und seit es YouTube gibt, kannst du Videos in unterschiedlichen Qualitätsstufen quasi nahtlos dazwischen umschalten. Wenn dein Netzwerk schlechter wird, dann schaltet es einfach die Qualität ein bisschen runter und der Stream läuft weiter. Also das sind alles so Themen, die hat YouTube damals einfach für Video gelöst. Und die ganzen Probleme sehe ich für Audio und besonders für Podcasts eigentlich überhaupt nicht. Weil so der Livestream, wo jetzt zum Beispiel Bandbreite ein Problem wäre, ist für mich beim Podcast eigentlich oft der kleinere Bereich. Die meisten Podcatcher laden Audio einfach runter und da ist die Bandbreite egal, ob es am Ende 5 Minuten für den Download dauert oder 5 Sekunden, spielt in den meisten Konstellationen, ich weiß, es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Konstellationen überhaupt keine Rolle. Und deswegen sehe ich da eigentlich die Not, aus der heraus damals YouTube kam, die sehe ich bei Audio und Podcasts eigentlich überhaupt nicht.
Ich würde noch ergänzen, weil deine Betrachtung ist so ein bisschen sehr technisch, weil die haben natürlich ein technisches Problem gelöst, aber was noch damals passiert ist, als YouTube quasi groß geworden ist, hat YouTube eigentlich das dieses Video-Ökosystem erst aufgebaut, so richtig. Also es gab davor keine so nennenswerte, sag ich mal, riesige, ne, Video, also so Internet-Video-Community oder sowas, so ein Ökosystem, das gab's ja nicht.
Genau, es gab nichts, was diesen Term Ökosystem verdient hätte, genau.
Genau, das ist halt im Podcasting anders. Es ist, und da muss ich Spotify leider sagen, falls hier jemand zuhört, tut mir leid, ihr seid zu spät dran. Ja, also es gibt schon ein Ökosystem, ja, und das ist schon da, es ist etabliert und es gibt für viele einfach keinen guten Grund, jetzt zu sagen, dann mache ich so hier so quasi ein Downgrade, ja, in so ein, ich habe hier ein freies System, wo ich halt selber bestimmen kann, wo ich eigentlich sein will, wer mir zuhören kann, und die Leute können das auch direkt quasi machen, also ich habe also quasi so eine direkte Beziehung zu meinem Publikum, warum sollte ich das jetzt abgeben wollen?
Ja.
Und das, genau, es ist halt, für mich das ist der Punkt einfach, warum das, glaube ich, auch nicht, also dieses offene Ökosystem nicht in Gefahr ist, weil es halt einfach schon da ist und weil es halt funktioniert.
Ja, ich glaube, lange Jahre hätte Apple diese Chance gehabt, da wirklich ein geschlossenes System zu machen. So, und das war damals sicherlich eine bewusste Entscheidung von Apple. Wahrscheinlich haben sie damals auch die Tragweite noch nicht gesehen. Das weiß ich jetzt nicht oder das will ich jetzt niemandem irgendwie auch abspenstig machen. Vielleicht haben sie sich auch bewusst dafür entschieden. Aber ich glaube, jetzt ist tatsächlich der Zug nicht mehr zu stoppen. So, das ist auch mein Gefühl.
Ja, also ich glaube bei Apple, das muss man dazu sagen, wenn man halt so, schon so ein bisschen Das Apple-Verzeichnis, auf diese Thematik eingehen möchte, ist halt, Apple ist schon seit eh und je dabei, hat sich aber nie so richtig gekümmert, so, um das Thema Podcast. Also die haben dann irgendwann, fast ganz am Anfang von iTunes, haben sie das Podcast-Verzeichnis, glaube ich, also ein oder zwei Jahre später schon gelauncht, nach der Musikgeschichte. Und seitdem ist ganz, ganz wenig passiert. Also so richtig wenig passiert, ja. Nicht, dass die das da nicht mehr weiterentwickeln oder so. Also ab und zu kam da irgendwie so ein Update. Mal kam die neue App. Jetzt auch ja, quasi auf macOS gibt's auch so eine App, die sie portiert haben. Also es ist nicht so, dass sie gar nichts machen. Aber wir reden von der größten, umsatzstärksten Firma der Welt. Ja, und das, was die dann im Bereich Podcast gemacht haben, ist halt nichts.
Ja, und das ist, glaube ich, daher kommt mein Eindruck, dass die vielleicht am Anfang die Tragweite gar nicht gesehen haben, weil die Entwicklung ja doch auch sehr langsam voranschritt, so die ganze Podcast-Szene, zieht sich ja über Jahre hinweg, bis es wirklich mal in der Breite angekommen ist. Aber vielleicht war es auch ein Plan, ich weiß es nicht. Also ich teile deinen Eindruck auf jeden Fall. Mein dritter Punkt, warum ich das Ökosystem nicht in Gefahr sehe, ist, solange es App-Entwickler, Hoster und Dienstleister und alles Mögliche rund um dieses offene Ökosystem gibt, die nach wie vor an die Offenheit glauben. Und da sehe ich uns zum Beispiel auch ganz stark dabei. Solange stehen die Chancen ziemlich gut, dass man jedem Ansatz, dieses System irgendwie zu schließen, eigentlich was entgegensetzen kann. Also solange es ja wirklich Player gibt im offenen System, solange wird es auch, glaube ich, weiterleben. Ist eigentlich naheliegend, ne?
Ja, aber auch da zum Beispiel so, also aus eigener Beobachtung, was so, sag ich mal, unsere Kunden machen, ist halt der Klassiker, damit man sich das vorstellt, ganz vereinfacht, so eine Veröffentlichung von einem Podcast, so initial heißt, ich brauche einen Titel, ich brauche ein paar Texte, Beschreibung, ein Coverbild, eine Episode, dann kann ich das veröffentlichen. Und dann gibt's einfach so eine Liste von zig verschiedenen Plattformen, auf die man den Podcast veröffentlichen kann. Und es kommt einfach fast, es kommt nicht vor oder fast gar nicht, dass jemand zum Beispiel, sag ich mal, nur eine Plattform anwählt. Das ist äußerst selten, außer es gibt da wirklich irgendwie so einen Exklusivdeal, was halt Seltenheit ist. Eher, also es ist noch lange nicht so, dass die, ne, dass Podcaster sagen, ja, ich mag Spotify oder ich mag jetzt, keine Ahnung, um nicht auf Spotify rumzureiten, ich mag Deezer so sehr, ich will nur auf Deezer sein, weil das die coole Plattform ist. Und ich glaube daran, das macht keiner. Da sind Podcaster viel zu pragmatisch für und sagen, hey, nein, ich gehe dahin, wo die Reichweite ist und das heißt überall. Oder zumindest überall da, wo es signifikante und nennenswerte Reichweite gibt, natürlich. Ja, irgendwann muss man dann auch sagen, vielleicht sind die paar Klicks auch dann das nicht mehr wert, wenn auf der anderen Seite keiner zuhört.
Ja, da kommen wir, glaube ich, gleich noch dazu, wenn wir über die Vorteile von diesen Verzeichnissen reden, oder was heißt, wir würden schon gar nicht mehr nur von Vorteilen, sondern eigentlich schon von wir brauchen diese Verzeichnisse zwingend eigentlich. Ich würde ganz kurz vorher noch das Thema Nachteile von so einem offenen System einschieben wollen, weil wir da nämlich schon sehr nahe an dem Thema sind, solange es Entwickler und Hoster und so weiter gibt, können wir mal ganz kurz über die Nachteile von so einem offenen Ökosystem sprechen. Und da ist für mich ganz vorne natürlich das Problem, dass du mit diesen vielen verteilten, dezentralen Mitspielern natürlich sehr, sehr schwer nur die eigentliche Basis weiterentwickeln kannst. Und das ist ja, daran krankt ja dieses ganze RSS-Thema so ein bisschen. Aber das ist ja so ein Hinkefuß, ja. Du kriegst einfach nicht schnell zumindest da neue Features rein. Genau, also wenn wir uns zum Beispiel ein pragmatisches Beispiel, Es passiert ja schon eine Weiterentwicklung, zum Beispiel Kapitelmarken. Ja, das ist jetzt nichts, das jetzt wirklich meines Wissens nach zumindest komplett im RSS-Standard irgendwie mit vorgesehen ist, aber es wurde zumindest auf eine Weise dran geflanscht, dass es insgesamt kompatibel zum Standard bleibt.
Ja, da gibt's auch iTunes oder Apple hat dann vor ein paar Jahren auch so eigene Tags hinzugefügt, dem Standard quasi. Das wurde dann auch so ein bisschen aufgenommen, das ist, es ist halt nicht, ja, ich will da nicht zu technisch werden, aber es ist halt nur eine Erweiterung von RSS und nicht wirklich ein Teil von dem Ganzen. Aber auch das nur sehr langsam und das ist auch keine wirkliche Weiterentwicklung, was da stattfindet. Das sind so ein paar, sag ich mal, Texte, Daten werden anders formuliert oder es gibt vielleicht leicht andere Kategorien. Das sind so kosmetische Sachen, sage ich mal so. Es ändert sich aber nichts an diesem grundsätzlichen System. Und ein großes Problem, was bis heute nicht gelöst ist, sind Podcast-Statistiken. Ja, also wie Podcast-Statistiken bis heute funktionieren, ist einfach, Leute greifen auf eine Datei auf einem Server zu, also so ein Hörer spielt eine Audiodatei ab und das Einzige, was der Hoster in dem Fall, so wie wir, darüber weiß, ist, ja, da gibt's irgendwie eine IP-Adresse, wir kennen natürlich die Folge und viel mehr hängt da nicht mehr dran. Und ganz ehrlich, also das Podcasting, wenn es sich weiterentwickeln möchte, muss ja natürlich besser verstehen, wer hört denn dazu, habe ich Abonnenten, sind das nur Hörer oder also ein paar mehr Sachen. Das ist aber so absolut jenseits des RSS-Standards oder irgendwas. Also das ist wirklich nur so, da gibt es einfach keinen Standard für, hat man sich nicht geeinigt. Man hat es nicht geschafft, dass die Apps zum Beispiel irgendeine Art von Informationen zurückreporten. Da gab es sämtliche Ansätze, selbst in den USA, die ganz großen mit NPR und so haben sowas versucht. Da gibt es irgendwie so einen Standard, den sie entwickelt haben. Nur Apple und Spotify interessiert das nicht. Dann wird es halt nicht umgesetzt und dann fließt es nicht in das Ökosystem quasi, weil das ist also so ein bisschen das Problem. Einerseits ist es ein offenes Ökosystem, aber dann gibt es dann schon diese Abhängigkeit zu den großen Plattformen, weil wenn die bestimmte Dinge nicht umsetzen, dann bringt es auch nichts. Also wenn so ein Podcatcher, selbst Apple Podcast als App, wenn die so eine Ergänzung zu dem Standard nicht implementieren, dann wird es auch den Standard nicht geben.
Dann existiert er faktisch nicht.
Dann existiert es faktisch nicht. Ja, auch wenn es halt ein paar, sag ich mal, so Nischen-Podcatcher gibt, die vielleicht irgendwie ein paar gute Ansätze haben, was das angeht.
Zum Beispiel der Payment-Button bei Overcast ist so ein schönes Beispiel. Ja, da gibt es ja auch irgendwie ich weiß jetzt nicht, welchen Status das genau hat. Ich würde mal sagen, es ist ein Vorschlag für eine Erweiterung, einfach einen speziellen Link in eine Episode einzufügen, über den du einen Podcast-Ersteller unterstützen kannst. Und es gibt, glaube ich, eine einzige Podcast-App, die das unterstützt. Und das ist meiner Meinung nach Overcast. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Aber
recht. Aber ich glaube, der Armin hat angekündigt, dass der das irgendwie einstellt, dieses Projekt, weil es keiner nutzt.
Ja, das ist eben dann genau der Punkt. Du kriegst es nicht in die Breite. Und was eigentlich dem Ökosystem fehlt, und man sieht, dass sich das ja auch wunderbar trotzdem irgendwie eigentlich lösen lässt. Wenn wir zum Beispiel mal beim Internet an sich schauen, es ist ja auch ein dezentrales System, wo es eigentlich keine zentrale, also es gibt große Player und wichtige Unternehmen, aber es gibt kein das ist das Unternehmen, das das Internet weiterentwickelt, aber es gibt ein Konsortium aus vielen Unternehmen. So, es gibt das W3C und sowas bräuchte man eigentlich auch fürs Podcasting. So, dass man sagt, okay, es ist ein Sittenwächter, ja, eine zentrale Instanz, die so ein bisschen sammelt, hey, was wollen wir denn eigentlich so? Was könnten wir uns für die Zukunft vorstellen und wie kriegen wir es in einem Standard so formuliert, dass alle das relativ einfach einbauen können? So, das wäre eigentlich eine ganz schöne Zukunftsvision, finde ich. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, Reichweitenmessung ist ein Problem und damit unmittelbar zusammenhängt ja auch das Thema Monetarisierung. Also wenn ich die Reichweite meines Podcasts nicht zuverlässig messen kann, kann ich sie auch schwerer vermarkten. So, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz nur so ein, zwei Argumente vielleicht von dir hören, warum sich oder wie sich, auf welchem Weg sich ein Podcast in einem offenen Ökosystem trotzdem aber eigentlich erfolgreich monetarisieren kann, warum das eigentlich kein richtiges Argument gegen die Offenheit ist.
Naja, also ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich, dass man in irgendeiner Form Werbung schaltet in so einen Podcast. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. kann man drüber diskutieren. Da wird meistens auf einer sehr emotionalen Ebene drüber gestritten, ob so Werbung im Podcast gut oder schlecht sind. Aber das ist halt ein Weg der Monetarisierung im offenen Ökosystem, zu sagen, ich möchte, dass mein Podcast überall erreichbar ist. Ich möchte sehr viele Leute damit erreichen. Ich möchte auf allen Plattformen irgendwie meinen Podcast haben, damit möglichst viele Leute den Podcast hören. Ich möchte den nicht hinter einer Paywall stecken. Dann ist das ein Weg, zu sagen, okay, man baut halt gewisse Reichweiten auf und kann diese dann über diese Ads vermarkten. Das wäre so quasi der eine Weg.
Weil ich dafür auch gar keine Erweiterung von irgendeinem Standard brauche, ne? Weil ich da einfach Werbung ins Audio mit rein, das kann mir keiner verbieten und da gibt's keine Technik, die das irgendwie, die dem entgegensteht.
Genau, zumindest noch nicht, aber aber ja, du kannst einfach das, sag ich mal, dieses bestehende Ökosystem komplett ohne zusätzlichen Aufwand nutzen. Ja, du hast, klar, du brauchst auf der technischen Seite die an der Quelle so eine Möglichkeit, so wie wir bieten zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sowas wie einen sogenannten Ad-Server an das Hosting anzudocken. Und über diese Ad-Server wird dann diese Werbung gesteuert. Also man braucht dann schon ein Stück Technologie zusätzlich. Aber wenn man das hat, dann kann man praktisch, was die Veröffentlichung angeht, alle Plattformen nutzen, die es da draußen gibt.
Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt zwingend. Also das ist klar, das ermöglicht dir natürlich Dinge, die du sonst nicht machen kannst. Aber mal ganz rein auf der technischen Ebene, ganz runtergebrochen, ganz einfach, kann ich genauso gut einfach einen Werbevertrag mit der Bäckerei vor meiner Haustür abschließen, kann sagen, hey, ich rede morgen in meiner Podcast-Episode über euch, ihr gebt mir Geld dafür und dann mache ich das einfach so. Also da quatsche ich dann einfach in meine normale Episode Werbung mit rein. So, da brauche ich mal in der Basis keinen Ad-Server für. Aber wenn es natürlich dann professioneller werden soll und ich dann auch Kampagnen fahren will, die ein bestimmtes Anfangsdatum, ein bestimmtes Enddatum haben, wenn ich vielleicht mehrere verschiedene Plätze in meiner Episode haben will, wenn ich mit mehreren Unternehmen da irgendwelche Verträge haben will, dann irgendwann komme ich um so einen Ad-Server eigentlich nicht mehr herum.
Und die andere Möglichkeit ist natürlich eine Art auf Englisch Limited Access, also so einen eingeschränkten, geschützten Podcast zu veröffentlichen. Und das klingt erstmal widersprüchlich, weil wie soll denn in einem offenen Ökosystem dann ein geschlossener Podcast stattfinden? Und hier muss man so ein bisschen trennen. Ein geschlossener Podcast, also ein geschützter Podcast eigentlich, heißt nicht, dass dieser Podcast jetzt nicht Teil des Ökosystems ist, sondern es ist vielmehr die Art, wie ich veröffentliche, ist einfach eingeschränkt auf bestimmte Nutzer, auf bestimmte Hörer, die ja in den meisten Fällen einfach ein monatliches Abo dafür bezahlen, zum Beispiel. Oder eine andere Art von Zahlung stattfindet, so dass man auf zusätzlichen Content zugreift. Und dann gibt es noch diesen Subset von Unternehmenspodcasts, ja, die dann auch wieder geschlossen sind, aber es gibt viele Podcasts, die tatsächlich, die man in Apple Podcasts, bei Spotify nicht, aber bei so über alle Podcatcher abspielen kann, weil man einfach den RSS-Feed trotzdem nimmt. Auch wenn dieser Podcast quasi geschützt ist, kann man trotzdem die URL nehmen, weil man so eine Art URL, die entweder eindeutig ist für einen Nutzer oder dann da hängt ein Login noch dran, also Nutzername und Passwort. Und die kann man eigentlich in fast alle Apps, Podcatcher oder Podcast-Apps dieser Welt, kann man die eintragen und dort auch konsumieren. Das heißt, selbst ein, wie gesagt, geschützter, nicht öffentlich zugänglicher Podcast kann Teil des Ökosystems sein. Ja. Und da, um nochmal ein Stück weit zurückzugehen, was Spotify zum Beispiel nicht ermöglicht mehr. Also das ist so die eine große Plattform, die es nicht ermöglicht. Ich kann da keinen Feed mitbringen und ich kann da auch keine geschützten Feeds abspielen.
Genau, das ist technisch bei Spotify so, dass ich einfach keine Feeds dort nur für mich eintragen kann. Es gäbe natürlich theoretisch auch noch AGB, die mir sowas unter Umständen untersagen könnten. Also wenn ich mich irgendwo bei einer Plattform, das jetzt nur der Vollständigkeit halber, also wenn ich mich irgendwo bei einer Plattform mit meinem Podcast anmelde, muss ich irgendeine Form von Nutzungsbedingungen bestätigen und die könnten theoretisch mir verbieten, Werbung oder bestimmte Art von Werbung oder überhaupt auch bestimmte Art von Inhalten über diese Plattform auszuspielen.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das ist so ein bisschen ein Stück weit Neuentwicklung im Bereich Podcast. Das, was wir auch über so Apple erzählt haben, dass Apple sich halt sehr wenig um dieses Thema gekümmert hat. Da war auch sehr offen, was man alles auf dieser Plattform abspielen kann. Also jetzt vielleicht ja die ganz illegalen Sachen natürlich nicht. Aber ansonsten hat es Apple kaum gekümmert. Also man konnte da de facto Werbung der direkten Konkurrenz schalten oder egal. Das ist bis heute noch Apple relativ egal. Die anderen Plattformen, die neuen jetzt, die jetzt anfangen, die haben dann schon ein Stück weit die, sag ich mal, so ein bisschen moderneren AGBs, wo dann halt solche Sachen, genau, wie du darfst die Konkurrenz nicht werben oder du kannst ja bestimmte Sachen einfach nicht erwähnen und so weiter und so fort. Das gibt's ja auf ein paar Plattformen mittlerweile.
Genau, das hat aber dann eigentlich an der Stelle, wir haben jetzt sehr stark immer über die Technik geredet, das hat keinerlei technische Implikationen, sondern das ist rein rechtliche und Geschichte der AGB und Nutzungsbedingungen. Zu Paywall oder dem Limited Access Content möchte ich noch ergänzen, dass es natürlich auch Mischformen gibt. Also ich kann und das sind so diese typischen Patreon und Steady Projekte eigentlich reinzuzählen, die irgendwie ein Stück weit freien Content veröffentlichen regelmäßig und sich so auch eine große Reichweite irgendwie aufbauen, aber dann noch einzelne Inhalte einem Menschenkreis zur Verfügung stellen, die dafür bezahlen. Also oft ist es dann so, dass es einfach Bonus-Content gibt für die monatlich unterstützen. So, das noch der Vollständigkeit halber, zumal wir auch seit kurzem eine direkte Steady-Anbindung von Podigy aus unterstützen. Also selbst da ist es jetzt sehr, sehr einfach möglich, quasi genau solchen Content geschützt zu veröffentlichen.
Genau, also ich würde fast behaupten, dass die allermeisten Podcasts, die in dem Bereich erfolgreich sind, haben sie diese Mischform. Weil es natürlich so ein bisschen versucht, beide Vorteile auszuschöpfen. So einerseits ist man sichtbar im Netz, man wird auf den Plattformen gefunden, aber man kann natürlich in jeder Folge darauf hinweisen, dass es dann vielleicht noch eine bezahlte Variante gibt, wo man halt mehr Folgen bekommt oder ein bisschen so typisch Pre- und Post-Show gibt's auch bei vielen, dass man ein bisschen mehr Content oder ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen kann. Das sind, glaube ich, so, das ist das erfolgreichste Modell auch.
Genau, und das ist eine Bandbreite, ne? Also das geht von, wir haben eigentlich fast alles frei verfügbar und einige wenige Inhalte irgendwie obendrauf als Bonus, bis hin zu der freie Inhalt ist eigentlich eine einzige Werbeveranstaltung für unsere Bezahlinhalte. Also da alles dazwischen kann es irgendwie geben. Ich möchte jetzt gerne dann jetzt den Sprung in Richtung Verzeichnisse nochmal schaffen. Ich habe hier die Frage stehen, warum brauchen wir Verzeichnisse trotzdem auch in einem offenen Ökosystem? Ich glaube, wir haben es eigentlich im Grunde schon zwischen den Zeilen erklärt, aber vielleicht können wir es nochmal in zwei, drei Sätzen einfach nochmal klar sagen, welche Funktion Verzeichnisse, und da zähle ich jetzt Apple genauso dazu wie Spotify, wie Deezer, wie Google, wie Amazon, also alles, was irgendwie Podcasts sammelt und über eine App oder eine Webseite ausspielt, können wir jetzt mal als Verzeichnisse verstehen. Warum brauche ich das trotzdem?
Naja, so ein Verzeichnis hat aus meiner Sicht prinzipiell die Funktion, dass man dort drin Inhalte findet. Also ich möchte einfach, ich gehe irgendwo hin, wo mir dann auf, sag ich mal, zentral auf einer Seite oder auf ein paar Unterseiten ein paar Sachen vorgeschlagen werden. Das ist so die eine Variante. Da gibt es dann entweder Kuration von tatsächlich Personen oder automatisierte. Und ich kann suchen. Ja, also das wäre so das, was so ein Verzeichnis einem abnimmt. Dass man an einer Stelle sehr viele Inhalte findet, die dann idealerweise auch zu den Präferenzen passen, also zu meinen Präferenzen oder wenn ich nach irgendwas suche, möchte mich über ein Thema schlau machen, dann haben diese Verzeichnisse natürlich viele Daten, die sammeln diese Daten, die werten diese Daten aus und ermöglichen es dann noch zusätzlich innerhalb von diesen Daten zu suchen. Das ist, glaube ich, so, warum man eigentlich Verzeichnisse braucht.
Genau. Man könnte sich ja jetzt vorstellen, oder mal anders. Wenn wir überlegen, Podcasts, die Entwicklung von Podcasts wird ja oft mit der Entwicklung von Blogs vor einigen Jahren verglichen. So, da gab es auch so einen gewissen Trend, es gab eine gewisse Hochzeit der Blogs. Woran Blogs aber immer so ein bisschen zu knabbern hatten, ist, dass es da eben kein zentrales Verzeichnis gab. Also wenn ich irgendwo ein neues Blog entdecken wollte, musste ich mir das entweder von jemandem persönlich empfehlen lassen. Klar gab es irgendwo händische Kurationen von die 10 besten Blogs über Campingurlaube oder sonst was. Oder ich musste halt mich einer Suchmaschine bedienen. Aber es gab kein, zumindest meines Wissens nach nicht, keine zentrale Anlaufstelle, die so eine Relevanz gehabt hätte, wie jetzt die Verzeichnisse für Podcasts. Wenn man jetzt sich überlegt, dass Suchmaschinen eigentlich diese Funktion im Hinblick auf Blogs erfüllt haben, könnte man sich vorstellen, dass Google oder andere Suchmaschinen zukünftig Podcast-Verzeichnisse obsolet machen?
Google hat es versucht oder versucht immer noch, diese Situation, sag ich mal, im Bereich Podcast so ein bisschen zu ändern. Ganz konkret heißt es, Google ist Stand heute in der Lage, Podcasts, also sowohl die, sag ich mal, Daten in Textform, mittlerweile glaube ich auch die Audiodateien an sich zu scannen, zu analysieren und als Teil von der Suchmaschine zu präsentieren, also als Teil der Suchergebnisse. Hat aber dennoch nicht besonders gut funktioniert bis dato. Also die Zahlen, die wir so beobachten, also im niedrigen einstelligen Prozentbereich, also Nutzung von Podcasts über Google Podcasts zum Beispiel, was halt in der Regel mit, also wenn ich nach einem Podcast auf Google suche, dann kann ich jetzt mittlerweile schon ziemlich viele Podcasts direkt in Google abspielen, machen aber de facto sehr wenige. Das heißt, es ist immer noch nicht so, dass man primär über Google irgendwelche Podcasts abspielt. Wahrscheinlich ist es eher so, dass es man bestimmte Podcasts halt auf Google findet, aber dann doch wieder auf dieser Seite des Podcasts landet. Ja, also die meisten Podcasts haben dann doch eine eigene Webseite, die dann eher gefunden wird und da spielt man dann eher ab. Also das ist vielleicht noch so ein bisschen der andere Weg, wie man an die Inhalte kommt. Nur der Unterschied ist natürlich in so einer Suche, also thematische Podcasts zu finden, das funktioniert zum Beispiel in der Google-Suche auch nicht so besonders gut. Ich kann den konkreten Podcast mit deinem Namen finden, vielleicht, wenn das zufällig Teil des Titels oder so ist, dann finde ich dann eher was, aber ich kann immer noch nicht nach so, sag ich mal, so ein bisschen semantischeren Sachen suchen wie Podcast über Thema so und so. Und da findet wirklich Google Inhalte, die tatsächlich nicht nur im Titel irgendwie so das Wort stehen haben, so das Keyword, sondern auch andere Sachen, die damit zu tun haben, ja. Das geht zum Beispiel über Google noch nicht.
Darauf wollte ich jetzt genau auch so ein bisschen hinaus. Klar kann man, wenn man jetzt Podcast-SEO, ja, und schreibt eure Themen in die Titel rein, wenn man das alles irgendwie richtig macht, kann man natürlich über Suchmaschinen gefunden werden zu bestimmten Themen, dann auf entweder sucht jemand nach meinem Podcast, dann sowieso, weil ich eine Webseite dazu habe, aber auch auf Episoden-Level, wenn ich meinetwegen ein aktuelles Thema aufgreife, das in meinen Titel schreibe und die Leute nach Podcasts zu genau so einem Thema suchen. Was aber eine Suchmaschine in der Regel nicht leistet, und das ist eigentlich da sehe ich eigentlich noch sehr, sehr viel Potenzial in der unmittelbaren Zukunft, ist eine thematische Gruppierung oder irgendeine Form von Kuration von Inhalten, wie es Verzeichnisse ganz platt eigentlich mit Charts schon von Anfang an eigentlich machen. Aber das kann man natürlich auch noch weiterdenken. Also von händischer Kuration bis irgendwie Kuration über Schlagworte bis hin zu die beliebtesten, die neuesten, die ich weiß nicht was, kann man sich ja alle möglichen Kategorien ausdenken. Da ist, glaube ich, noch einiges zu holen. Aber gerade so diese Gruppierung auf Kategorieebene, alle Podcasts aus dem Themengebiet Geschichte zum Beispiel, das macht eine Suchmaschine in der Regel nicht. Da sind wir eigentlich genau im Gebiet der Verzeichnisse. Jetzt können wir mal ganz konkret nochmal aufzählen. Wir haben es ja, glaube ich, alle schon mal genannt jetzt heute, aber nochmal jetzt so gesammelt, vielleicht mit ein, zwei Worten der Einordnung dazu, möchte ich mal einmal durchgehen, welche Verzeichnisse wir jetzt als Hoster für relevant halten, empfehlen, welche wir auch direkt unterstützen und welche wir vielleicht darüber hinaus noch den Leuten nahelegen und welche jetzt vielleicht aus unserer Sicht gerade im deutschen Markt vielleicht nicht so die Relevanz haben, die wir jetzt aber der Vollständigkeit halber vielleicht noch ansprechen. Man sieht es, glaube ich, ganz gut, wenn man bei uns in den Podcast-Einstellungen den Reiter Exporte öffnet, hat man, glaube ich, schon eine klare Empfehlung von unserer Seite, was man denn unterstützen sollte oder was man denn, wo man seinen Podcast denn eintragen sollte. Ganz vorne dabei ist da natürlich Apple. Gibt es noch irgendwas zum Verzeichnis von Apple hinzuzufügen, was wir jetzt noch nicht gesagt haben?
Ich glaube, was wir noch nicht ganz explizit gesagt haben, ist, dass das Verzeichnis von Apple eine Besonderheit hat, und zwar jeder Podcast, der bei Apple Podcasts quasi veröffentlicht wird, in dem Verzeichnis von Apple, der kann von anderen Podcast-Apps auch abgespielt werden. Und zwar, weil Apple quasi diese so eine Schnittstelle bereitstellt, wo man den Link zu dem RSS-Feed von dem Podcast findet. Und dann, das heißt also effektiv, sobald man einen Podcast bei Apple Podcast veröffentlicht hat, hat man eigentlich schon, bis auf die anderen, sag ich mal, Konkurrenzplattformen, die ganz großen, fast alle Apps schon mal erreicht, weil sich fast alle Apps an diesem Verzeichnis auch bedienen. Und viele nutzen auch dann die Suche von Apple, also in dem Verzeichnis selber. Das heißt, also als Beispiel wäre jetzt, also viele haben so eine Mischform, aber so ein Overcast, so ein Pocketcast, so auch die Android quasi Pendants, die gehen in erster Linie an das Apple-Verzeichnis und schauen, ob es zum Beispiel den Suchbegriff da gibt oder ob es den Podcast da gibt. Und wenn ja, dann ziehen die sich den. Und im Zweifel, wenn sie da nichts finden, dann schauen sie dann noch vielleicht in ihre eigene Datenbank, oder wahrscheinlich schauen sie zuerst in ihre eigene und dann bei Apple. Aber de facto ist es so, wer auf einen Schlag sehr viele Apps bedienen möchte, der sollte seinen Podcast auf jeden Fall bei Apple Podcasts registrieren.
Und ich finde Apple an der Stelle eigentlich auch ein schönes Beispiel davon, wie ein offenes System parallel zu einem geschlossenen System trotzdem gut funktionieren kann, weil Apple natürlich innerhalb seines Ökosystems auch den Player ein Stück weit kontrolliert. Also wenn du zum Anhören von Podcasts die Software von Apple nutzt, dann kann Apple dir sehr genau sagen, wer wann wie lang deine Podcast-Episoden gehört hat, wann die Leute vielleicht abgesprungen sind, wie viel Prozent der Leute das komplett gehört haben, so eine Episode, oder wie viel vielleicht nicht. Das sind so die Informationen, die man halt aus dem offenen Standard nicht rauskriegt, aber wenn man nur auf das geschlossene Ökosystem Apple guckt, kann man das da sehr, sehr leicht rauslesen als Podcast-Ersteller. Aber trotzdem ist Apple so offen, dass sie eine offene Schnittstelle anbieten für andere Entwickler, um dieses Verzeichnis anzuzapfen. Also finde ich sehr schön, diese beiden Welten, wie die bei Apple zusammenkommen. Das nächste Verzeichnis, das wir unterstützen und direkt ansteuern, ist Spotify. Wie sieht's denn da aus?
Auch, ich glaube, wir haben heute schon ziemlich viel über Spotify berichtet. Da ist natürlich, ich sage es mal so, Spotify ist natürlich, also ist, sage ich mal, entweder jetzt schon de facto die größte oder die zweitgrößte Plattform, je nach, wie man, also in Deutschland gesehen ist Spotify mittlerweile, glaube ich, die größte Plattform. Dafür gibt es Daten und Studien, also unsere Daten und externe Studien belegen also diese Situation. Es kommt natürlich immer darauf an, was man für einen Podcast hat. Da gibt es auch je nach, sag ich mal, Zielgruppe und so weiter auch große Unterschiede. Aber egal, ob es jetzt die größte Plattform ist oder die zweitgrößte, beide zusammen haben so circa 85%, wenn nicht sogar 90% des Marktes.
Und bei Spotify auch ganz schön, also auch da gibt's diese Statistikschnittstelle, wo man sich anmelden kann und irgendwie Daten über seinen Podcast abfragen kann, wo man sogar noch ein bisschen mehr über die Hörenden erfährt als bei Apple. Also wo man dann auch noch sowas wie Geschlecht und Alter zum Beispiel irgendwie sehen kann von seiner Zielgruppe, was auch ganz spannend ist, weil Spotify einfach ja die Daten sowieso hat. Und ich bin mir sicher, dass Spotify noch sehr, sehr viele andere Daten hätte, die spannend wären, die sie aber vielleicht jetzt gerade noch nicht rausrücken oder vielleicht auch nie öffentlich rausrücken werden. Aber gerade wenn man so überlegt, dass da ja Leute auch ganz viel Musik hören. Und es gibt ja diverse Studien, die besagen, du musst mir nur sagen, welche Musik du in den letzten 2 Wochen gehört hast, und ich sag dir, welche Partei du wählen würdest. Also solche Zusammenhänge, ne? Wenn man mal überlegt, was Spotify da eigentlich an Datenschatz hat, ist das natürlich schon auch spannend. Ja, kann man jetzt, sage ich jetzt völlig wertfrei, also finde ich wirklich spannend, hat natürlich positive und negative Seiten unter Umständen.
Eine Ergänzung auch noch zu dem Thema Daten. Spotify hat technisch gesehen eine interessante Lösung gefunden für die Problematik Hoster versus dieses zusätzliche Dashboard. Und zwar, wir machen das ja so, wir reichen quasi den Podcast direkt bei Spotify ein, ohne Umwege, also direkt über den Podigy-Account. Aber als Podcaster kann ich hingehen, mich direkt bei Spotify registrieren und sagen, der Podcast gehört aber mir. Und so gibt's so eine Zweier-Konstellation, wo wir als Hoster an die Daten kommen, so wie diese Statistiken, die bei uns im Dashboard angezeigt werden. Und der Podcaster bekommt dann noch on top diese zusätzlichen Daten. Das heißt, man hat da so eine relativ gute Verknüpfung, sage ich mal so. Das ist ziemlich sauber gelöst, sage ich mal so, weil man dann ergänzend zu den, sage ich mal, den Standard-Download- und Stream-Daten bei wie du gesagt hast, bei Spotify einfach ein paar mehr Daten hat und man kann unabhängig, also eigentlich hat man dieses bequeme One-Click, ein Klick zur Lösung und mein Podcast ist bei Spotify, aber wenn ich mehr sehen möchte, dann reicht es irgendwie, mich da zu registrieren und zu sagen, das ist mein Podcast und dann wird er auch mir angezeigt.
Möchtest du noch ganz kurz darauf eingehen, warum in der Vergangenheit oder auch bei vielen anderen Dienstleistern, bei uns jetzt nicht mehr, aber warum sonst immer die Zugriffe, die Abrufe von Spotify oder über Spotify gesondert angezeigt wurden in einem Statistik-Dashboard im Vergleich zu den Abrufen über andere Apps oder Feed?
Ja, das hat so ein bisschen auch so eine technische Erklärung, die damit zu tun hat, dass ganz am Anfang Spotify immer eine Kopie der Audiodateien erstellt hat und erst diese Kopie der Daten ausgeliefert. Das heißt, wir als Hoster haben dann gar nicht mehr gesehen, so gemessen oder messen können, was denn für, wie viel Traffic jetzt auf dieser einen Episode stattfindet, wie viele Leute hören denn dazu, wie viele Downloads, wie viele Streams sind es denn? Das heißt, also wir und alle anderen auch am Anfang, alle anderen Hoster, waren darauf angewiesen, dass Spotify uns die Daten liefert. Und diese Daten wurden auch teilweise mit Verspätungen geliefert, also mit quasi vorprogrammierter Verspätung. Das war einfach so vorgegeben, dauert bis zu 36 Stunden und damit musste man klarkommen. Das hat sich jetzt geändert. Vor allem, weil es, sag ich mal, in dem Bereich, wo Vermarktung über Werbung, über dynamische Werbung eine Rolle spielt, vor allem in den USA, aber mittlerweile auch in Deutschland, funktioniert dann dieses Modell nicht mehr. Und da hat Spotify angesehen, okay, wenn wir es nicht ermöglichen, dass die Audiodateien direkt vom Hoster abgespielt werden, dann ist Monetarisierung also durch die Publisher selbst nicht möglich. Und deswegen gibt's so eine Handvoll Hoster weltweit, die einen Special Deal haben. Wir gehören zu den paar Glücklichen dazu. Und bieten wir das pauschal jetzt mittlerweile für alle unsere Kunden.
Genau. Nochmal so ganz kurz in einem Satz, was das eigentlich bedeutet. Also, wenn Podcasts, die über Podigy ausgeliefert werden, werden nicht von Spotify nochmal gerehostet, also es wird keine Kopie bei Spotify angelegt und von daher erfassen wir die Daten, die Abrufdaten genauso wie über alle anderen Plattformen. Und das war früher nicht so, das ist bei anderen unter Umständen nicht so. Das nur so nochmal, damit es wirklich auch klar wird.
Genau. Spielt für die allermeisten vielleicht auch noch nicht die große Rolle, aber für sobald man, wie gesagt, ein bisschen dynamischere Audioinhalte haben möchte, dann ist es wichtig.
Du, spielt keine Rolle, würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, weil gerade bei denen, die jetzt nicht so professionell unterwegs waren oder nicht so tief drin, gerade bei denen hat oft ein bisschen so das Verständnis gefehlt, warum das denn parallel zu den eigentlichen Daten angezeigt wurde. Und da gab es immer Rückfragen, so, was hat denn das jetzt zu bedeuten? Warum steigen oder sinken die dann auf einmal einen Tag später nochmal? So, was passiert da eigentlich? Und das, glaube ich, das ist jetzt gelöst. So, und das ist eigentlich die gute Nachricht an der Stelle. Das nächste Verzeichnis, das ich kurz ansprechen würde, wäre Deezer. Was fällt uns denn zu Deezer ein?
Also Deezer ist de facto ja so die drittgrößte, je nachdem, wann und wie man genau die Größe der Plattform messen möchte. Deezer hat in den letzten paar Jahren tatsächlich hin und wieder neue Dinge in, so quasi eingebaut und auch produziert sehr viele eigene Inhalte, ist nicht der bekannteste Service, sage ich mal so, in Deutschland, also für die es nicht kennen, dieser ist eine französische Firma, die in Frankreich tatsächlich auf Augenhöhe mit Spotify konkurriert, auch was die Nutzungsdaten angeht, also die sind schon sehr groß, in Deutschland weniger bekannt, aber dennoch signifikant genug, dass es sich wirklich lohnt, bei dieser auch den Podcast zu veröffentlichen. Wir sprechen von so einem circa 5%igen Bereich, also 5% der aller Downloads gemessen über unsere eigenen Daten, die wir bei Podigy erheben. 5% der Hörer kommen ja von dieser oder über dieser, was noch deutlich mehr ist als viele anderen Plattformen, die man vielleicht noch eher kennt.
Und auch den Nutzerinnen und Nutzern kann ich empfehlen, mal bei dieser irgendwie vorbeizuschauen, weil wie du schon gesagt hast, die haben irgendwie eigene Formate. Ich glaube, es heißt Originals, oder? Bei dieser? Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Nee, heißt schon so, ne? Die haben auch andere Angebote und die kuratieren auch, also die geben auch Empfehlungen für gute Dinge und so. Also hat man tatsächlich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nicht so auf dem Schirm, aber kann man sich vielleicht auch positiv überraschen lassen, wenn man da mal vorbeischaut. Ein ganz heißes Eisen zurzeit, und da müssen wir jetzt vielleicht das Datum der Aufnahme dazu sagen. Wir sind jetzt am 11. September 2020, ist gerade Amazon, weil Amazon gerade dabei ist, einen eigenen Dienst aufzubauen, ein eigenes Verzeichnis aufzubauen. Bisher war es ja nur möglich, quasi einen Alexa-Skill für seinen Podcast irgendwie anzulegen und seine Podcasts so für die Smart Speaker von Amazon verfügbar zu machen. Aber über die Amazon-Tochter Audible wird es bald auch ein Podcast-Verzeichnis geben. Und kann man sich bei uns heute schon dafür anmelden. Wann es allerdings dann wirklich konkret losgeht, kann aktuell noch keiner sagen.
Ja, also so an der Stelle ist es eher so ein bisschen so eine Wette, die zum Glück wenig kostet, sage ich mal so in erster Linie, zumindest was Aufwand angeht, wie gut dann die Plattform an sich ist, das wissen wir noch nicht, oder wie viele Leute dann effektiv über Amazon Podcast abspielen. Ich meine, Amazon ist, da geht es nicht nur um Amazon, sondern tatsächlich auch Audible. Also da spielt Audible dann auch wieder eine Rolle. Da habe ich das Gefühl, sich dann auch wieder so ein bisschen das Ganze mehr öffnet. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, die ganze Alexa Smart Speaker Geschichte, wo Amazon schon sehr stark ist, da will man vielleicht ja auch auf einem direkten Weg veröffentlicht werden, und das müsste dann über diese Anbindung an Amazon demnächst möglich sein. Also man kann Stand heute schon den Podcast dort anmelden. Das ist so quasi Pre-Register, würde ich sagen. Und wenn es dann soweit ist, dass die Plattform startet, dann ist man dabei.
Genau, also da wäre natürlich, also meine persönliche Hoffnung, und das ist jetzt komplett unfundiert, ja, das ist einfach nur mein Wunsch in diese Richtung, wäre, dass man damit dann auch diese Sonderlocke mit den Alexa-Skills gleich mitlöst. Also dass man sagt, okay, alles, was jetzt in diesem Verzeichnis steht, ist auch über den Smart Speaker abrufbar. Das ist jetzt, glaube ich, kein unrealistischer Wunsch, aber wir wissen es Stand heute nicht.
Ja, und idealerweise ein bisschen in Deutschland zumindest besser gelöst als dieser Umweg durch TuneIn. Ja, also genau, also in Deutschland wird wenn man so einem Echo-Gerät sagt, spiele mal bitte Podcast so und so, dann ist der Standard, wenn man keinen Skill hat, geht es dann über TuneIn. Die Erkennung dann von deutschen Titeln ist äußerst schlecht, sage ich mal so. Ich hoffe, dass das, wenn das alleine schon besser wird, dass wenn man ohne so ein Skill zu haben einfach schnell nativ auf so einer Echo-Box gefunden wird, dass das schon mal, also insgesamt im Podcasting auch was bringt. Dass
ja,
man einfach Podcast als First Class Citizen plötzlich da betrachten, weil was Stand heute nicht der Fall ist.
Also bei TuneIn, das ist ja, glaube ich, auch der Dienst, der meistens in so Internetradios irgendwie angedockt ist. Wenn du jetzt irgendwie bei Mediamarkt, Aldi oder wem auch immer so ein Internetradio kaufst, dann werben die auch mit, da sind Podcasts und alles Mögliche mit drin. Und ich meine, dass das auch meistens über TuneIn läuft. Und das ist gerade für die kleinen Podcaster oft ein Sichtbarkeitsproblem, weil die eigentlich immer nur, ich weiß nicht, ob es jetzt die Top 200 sind oder ob es ein paar mehr sind, aber ich hatte schon echt Schwierigkeiten, meine Podcasts über TuneIn da zu finden, teilweise in so einem Radio. Also vielleicht können wir da diese Krücke, wenn die wegfallen würde, wäre es natürlich für viele ganz schön. Was wir noch direkt unterstützen, ist Google Podcasts, wobei man da ja, erklär mir mal, wie genau die Anbindung an Google Podcasts läuft.
Ja, also Google Podcasts ist schon so ein Sonderfall, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, Google versucht hat, weniger ein Verzeichnis aufzubauen, als dass Podcasts in der Google-Suche einfach gefunden werden können. Ja, weil logischerweise geht Google davon aus, was ist denn so das, was wir am besten können? Suchmaschinen bauen. Und so haben sie quasi versucht, dass Podcasts auch in der Suchmaschine einfach gefunden werden, so wie zutage viele andere Sachen. Soweit zur Theorie. Das heißt aber, effektiv kann man jetzt den Podcast so nicht einreichen, sondern der muss dann halt von Google gefunden werden. Und gefunden werden heißt, so wie jede andere Webseite, so indiziert werden von Google. Also Google hat da so Mechanismen, so scannt einfach das Netz durch und findet dann neue Links und geht auf diese Links und findet dann neue Webseiten und so weiter. Ja, und Google Podcast funktioniert so, dass Google sich eine Webseite anschaut und sieht, aha, das ist eine Webseite zu einem Podcast. Dafür gibt's auch so ein paar Tags, die man setzen muss. Bei Podigy natürlich alles out of the box integriert, sodass man halt nichts machen muss, aber im Zweifel kann man natürlich das auch selber machen. Und wenn Google so einen Link findet, dann weiß er, okay, das ist ein Podcast, dann wird dieser Inhalt von Google einfach indiziert, klassifiziert, dann ist der in der Suche zu finden.
Genau, also muss man sich mal klar machen, die Anmeldung bei Google Podcasts war quasi, dass du in deiner Webseite im Head-Bereich ein Stück HTML-Code eingefügt hast. Genau. So bist du üblicherweise in der Vergangenheit zu Google Podcasts gekommen. Ich glaube, heute ist es so, dass du dich im Podcast-Manager bei Google auch direkt anmelden kannst, also dass du auch direkt deinen Link submitten kannst. Aber das ist, glaube ich, relativ neu.
Ja, und das ist eher nur so ein Shortcut, wahrscheinlich nur so eine Info an Google. Hier ist übrigens ein Podcast, falls du den noch nicht gefunden hast.
Wahrscheinlich läuft's genauso, genau. Dann haben wir jetzt die Verzeichnisse durch, die wir direkt quasi aus unserem Export-Interface ansteuern können. Welche sind denn in Deutschland vielleicht darüber hinaus noch relevant?
Darüber hinaus interessant, würde ich sagen, fällt mir spontan ein Castbox. Obwohl Castbox auch, also warum wir zum Beispiel bestimmte andere Plattformen hier in diesem Bereich nicht listen, ist, weil die allermeisten sich, wie gesagt, an dem Apple-Verzeichnis eh schon bedienen, ja, und dann lohnt sich der Mehraufwand quasi, da nochmal zu klicken, nicht, weil die das ja automatisch finden, ja, das heißt,
vielleicht einen Tag später dann oder so, aber genau.
Genau, Castbox bedient sich, glaube ich, teilweise auch bei Apple, deswegen muss man da erstmal nichts machen. Das ist aber eine nennenswerte Plattform, weil tatsächlich Castbox so auf diesen 5% Level sich bewegt, so plus minus, mal mehr, mal weniger. Was halt auch nicht wenig ist, sag ich mal, so im Vergleich zu den anderen Plattformen, ja.
Also Pocket Casts würde ich noch hinzufügen wollen, wobei es da auch so ist, wie du sagst, irgendwann landest du da automatisch drin. Du kannst aber das beschleunigen, indem du entweder deinen Podcast über das Submit-Interface direkt anmeldest. Oder wenn du in der App quasi deinen Feed in die Suche kopierst und ihn abonnierst. So dadurch landet er auch im Verzeichnis. Also da gibt es tatsächlich mehrere Wege, da reinzukommen. Und in Deutschland natürlich so die Podcast-Nerds, die Podcast-Szene, da muss man natürlich auch noch FIT ergänzen. Also die deutsche Podcast-Suchmaschine. Da gibt es auch keine, also da steckt ja auch kein kommerzielles Unternehmen dahinter. Von daher gibt es da auch keine offenen Schnittstellen oder irgendwie keine Verträge. Da muss man dann auch nochmal den händischen Weg gehen und die werden dann auch händisch nochmal überprüft, bevor sie freigeschalten werden. Also da trägt man seinen Link ein und muss dann ein paar Tage warten. Es gibt noch andere, über die man vielleicht nachdenken kann, wenn man eine Zielgruppe hat, die internationaler unterwegs ist. Nur, dass wir es mal erwähnt haben, sowas wie Stitcher und Spreaker. Aber ich glaube, das ist jetzt bei uns hierzulande kaum der Mühe wert, dass man die alle abklappert und da seinen Podcast einträgt, oder?
Also es ist eine Frage, die uns Kunden hin und wieder schicken. Wo soll ich denn alles noch meinen Podcast eintragen? Wir haben tatsächlich in unserer Doku so eine Liste von circa 30 verschiedensten Apps, Plattformen, egal, Abspielmöglichkeiten von Podcasts, wo wir dann halt noch diesen händischen Weg beschreiben. Ja, aber das ist dann wirklich nur so für diejenigen, die einfach glauben, ich muss die auf jeder Plattform irgendwie zu finden sein, ja, und das ist irgendwann, wie gesagt, es gibt ja dieses Konzept von Return of Invest, ja, wie viel Zeit stecke ich rein versus wie viel bringt mir das, und irgendwann hört es dann auch auf, ja, weil das Ding ist, klar kann man sich prinzipiell überall anmelden und das stört einem erstmal nicht, aber es entstehen manchmal auch so Probleme und Problemchen mit bestimmten Apps und mit bestimmten Plattformen. Ja, also wir hatten dann den Fall, dass irgendeine super nischige Android-App die Feeds nicht in der Lage ist zu aktualisieren. Aus irgendeinem Grund. Ja, das Support-Team nicht erreichbar oder nicht existent, wissen wir nicht. Und klar, das erzeugt dann irgendwie so unnötigen Aufwand auf allen Seiten. Im Zweifel hat da eine Person pro Monat reingehört über diese Plattform. Also irgendwann muss man, sag ich mal, so auch ein bisschen pragmatisch sein, wie viele Plattformen möchte ich denn jetzt bedienen?
Ja, zumal dann bei manchen internationalen auch noch die Sprachbarriere dazu kommt. Also wenn es die Plattform gar nicht in Deutsch auf Deutsch gibt und vielleicht auch gar nicht deutsche Podcasts gesondert gelistet werden, muss man sich natürlich die Frage stellen, ob das dann das Richtige ist für mich.
Und vielleicht noch so special Case wäre, würde ich dann tatsächlich noch YouTube in den Raum werfen wollen.
Da kommen wir gleich noch zu, weil genau. Ich hatte jetzt hier auf meiner Liste noch als Sonderfall Steady. Über Steady haben wir ja schon geredet.
Ah, ja.
Also auch das kann man ein Stück weit als Plattform vielleicht verstehen, auch wenn es natürlich jetzt keine Discovery-Plattform ist, wie vielleicht die anderen, wo man neue Podcasts findet. Aber auch das geht. Du kannst dich auch auf Steady durch die Projekte klicken und da vielleicht was finden. Das nur der Vollständigkeit halber. Und dann ist natürlich der Bereich Social Media insgesamt noch relevant, weil Social Media würde ich jetzt nicht als Podcast-Verzeichnis definieren wollen, aber es erfüllt natürlich viele Funktionen, die auch ein Podcast-Verzeichnis erfüllt. Wenn ich mir denke, dass dort einfach Podcasts empfohlen werden, Podcasts sichtbar sind, Podcasts aktiv sind, geteilt werden können, verlinkt werden können. Also da, das darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig Social Media für die Auffindbarkeit von einem Podcast sein kann. Und da ist natürlich ja vorrangig Facebook und Twitter, was wir auch direkt automatisch unterstützen, also wann immer eine neue Episode kommt, dass es da einen kurzen Post dazu gibt. Und ganz besonders ist auch YouTube, weil es einmal ja irgendwie erstmal sich anfühlt wie ein Medienbruch, aber weil es, glaube ich, auch von vielen trotzdem im Bereich Podcast unterschätzt wird. So, jetzt darfst du über YouTube noch reden. Du wolltest ja gerade schon.
Genau. Ja, also überraschenderweise gibt es mehr Podcast-Hörer auf YouTube, als man so spontan intuitiv sagen würde. Ja, das ist so. Es ist so faktisch so. Klar, kann man dann drüber diskutieren, macht das überhaupt Sinn und wer macht denn sowas und so weiter. Aber es ist im Endeffekt die zweitstärkste Suchmaschine der Welt. Also quasi Google an sich ist die größte und YouTube, was natürlich auch Google ist, ist die zweitwichtigste. Also zweitwichtigste Suchmaschine und hier konkret auf Content bezogen natürlich. Ja. Und auch auf YouTube eine gewisse Podcast-Präsenz zu haben, ist natürlich nicht verkehrt. Ja, klar, das ist nicht die ideale Plattform, um da Podcast abzuspielen. Dieser ganze Medienbruch, den du genannt hast, ist da, ist vorhanden. Und das ist natürlich nichts, wo ich sage, ja, das ist die Podcast-Experience. Aber man muss realistisch bleiben. Es gibt nun mal viele Menschen, vor allem Jüngere, obwohl mittlerweile auch nicht mehr ganz so jung, die halt nichts anderes machen, so in Sachen Medienkonsum, als sich auf YouTube irgendwie rumzutreiben.
Ja, ich glaube, dass die schon ein bisschen älter geworden sind mittlerweile, aber das ist der Punkt, ne? Das ist halt so eine zentrale Anlaufstelle, wo du Inhalte konsumierst, ne? Und da spielt es keine Rolle, ob du jetzt Videos, Musik oder Podcast, du kannst alles über dasselbe Interface, du kannst alles über die Seite, die du sowieso nutzt, du musst keine App für installieren. Ich meine, viele Podcatcher haben keine Web-App oder keine native Desktop-App. Also wenn ich an Leute im Büro denke, haben die vielleicht oft auch gar nicht direkt die Möglichkeiten, außer jetzt irgendwie am Handy nebenher zu hören. Aber wenn die an dem Arbeitsgerät hören wollen, müssen sie vielleicht so einen Umweg gehen sogar. Und natürlich die Auffindbarkeit ist nochmal eine ganz eigene. Auch wenn ich dieses Märchen von der zweitgrößten Suchmaschine immer nicht so ganz glauben will. Aber ja, ich suche bei bestimmten Themen, ist YouTube die Suchmaschine meiner Wahl und nicht Google. Das stimmt schon.
Also ich glaube, das ist tatsächlich kein Märchen, sondern es gibt Zahlen, die belegen, wie viel dort gesucht wird. Darum geht's ja, ne? Also das vom Suchvolumen einfach. Das heißt, die Leute suchen da Dinge. Also YouTube ist einfach da groß und die Auffindbarkeit dort auch herzustellen, auch wenn es nur darum geht, dass man auf seinen Podcast aufmerksam macht oder es so als Einstiegsdroge quasi wahrnimmt. Ja, also ja, man wird halt erstmal gefunden und dann sag ich mal so, also viele Podcasts leben ja von der Podcast-Community, ja, so von den Hörern, den Hörerinnen, die sich auch so ein bisschen aktiver beteiligen. Und ob diese Community jetzt, also die Community wird dann, glaube ich, auch irgendwann gefunden. Die Communities finden dann an verschiedenen Stellen statt. In den meisten Fällen gibt's, also ich kenne zumindest keinen direkten Podcast, der eine Podcast-Community auf YouTube hat. Da wird man schon darauf aufmerksam, so dass es da irgendwas gibt, weil vielleicht gibt es ein paar Kommentare, vielleicht merkt man so, ah ja, die Leute reden über dieses Thema, ich mache mich so ein bisschen schlau, wo finde ich mehr Infos zu diesem Podcast, und dann am Ende landet man doch vielleicht wieder bei den eigentlichen Podcast-Plattformen oder auf der Webseite vom Podcast und findet dann die entsprechende Community. Also eher, das kommt, dass wir zum Beispiel auch YouTube direkt unterstützen, ja, weil es da wirklich de facto auch noch ziemlich viele Leute gibt, die Podcasts dort hören Podcaster sich erhoffen, dass man dann auch dort gefunden wird. Das ist, warum das so funktioniert, obwohl das ja natürlich eigentlich ein anderes Medium ist.
Und genau, anderes Medium ist ein super Stichwort, weil gerade, und das ist eigentlich auch merkwürdig, dass das 2020 immer noch ein Problem ist, aber die meisten Social-Media-Plattformen lassen es nicht zu, dass du direkt Audio dort teilst, also so, dass du es auch in der Plattform abspielen kannst. Und da, das will ich jetzt auch gar nicht weiter groß ausführen, nur der Vollständigkeit halber, da kann man auch von unserem Backend aus direkt Headliner noch ansteuern, also um kurze Teile meiner Podcast-Episode oder unter Umständen auch die ganze Episode mit einem Bild zu versehen und dann so einen animierten Equalizer draufzulegen, dass es auch ein bisschen schön aussieht. Und dann hat man ganz schnell aus seinem Audioinhalt Video gemacht. Und so landet es dann letztendlich auch bei YouTube. Aber so kann man es auch hernehmen und kann dann irgendwie schöne Posts für Twitter, für Facebook, für Instagram und für andere Plattformen eben machen. Also auch das ist noch ein Exportweg, auch wenn Headliner an sich jetzt kein Verzeichnis oder keine Plattform ist. Ich glaube, wir können das Thema jetzt so langsam zumachen. Ich würde grundsätzlich jetzt mal festhalten, und ich höre auch bei dir raus, dass wir da einer Meinung sind, dass wir nicht sehen, dass das Podcast-Ökosystem irgendwie in Gefahr ist. Aber mein Appell geht eigentlich so an alle, auch wenn es geschlossene Plattformen gibt, das ist überhaupt kein Problem, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten damit. Das sind oft interessante Geschäftsmodelle, aber es ist wichtig, dass die dann eben auch transparent, offen und dass man auch Toleranz denen gegenüber, aber auch in die andere Richtung hat. Also man muss einfach ein bisschen mit ein bisschen weniger Emotion manchmal und ein bisschen nüchterner drüber nachdenken und dann einfach offen und tolerant sein. Dann, glaube ich, tut dem offenen System ein geschlossenes System nicht weh und andersrum bedroht das geschlossene System das offene System nicht. Würde ich so sagen.
Ja, für mich ist immer auch diese Abwägung eine wichtige Rolle, dass man für sich ich als Podcaster sollte für mich immer entscheiden, was sind die Vor- und Nachteile der Teilnahme an bestimmten Plattformen, sag ich mal so, oder was heißt das jetzt, ja, was ist dann die Konsequenz am Ende? Ich sage, okay, ich möchte in Zukunft meinen Podcast weitermachen, möchte damit erfolgreich sein. Immer, dass man sich einmal diese Gedanken gemacht hat, so, was heißt das jetzt, wenn ich zum Beispiel meinen Podcast nur noch auf dieser einen Plattform hätte, auch wenn es so die meistgehörte ist für mich. Vielleicht ist es dann zu kurz gedacht, ja. Aber wenn man für sich diese Entscheidung getroffen hat, ja, das Vor- und Nachteile habe ich verstanden und es ist trotzdem der richtige Weg für mich, dann bin ich auch damit fein, sage ich mal so. Aber ich möchte gerne, dass Leute sich so mit sowas auch beschäftigen, vor allem Podcaster produzieren, Produzenten, Publisher, sage ich mal so. Ja, das sind die Menschen, die im Endeffekt den Content auch kreieren und irgendwo veröffentlichen und sich gewisse Dinge erhoffen, ja, und man muss sich einfach dem bewusst sein, was es bedeutet.
Und man sollte ja auch nicht immer so reflexartig andere Konzepte verteufeln, ja, nur weil die sich die gleichen Überlegungen gemacht haben, aber vielleicht zu einem anderen Schluss kommen als man selbst. Das ist mir vielleicht an der Stelle auch noch ein ganz ein gut formulierter Wunsch. So, dann können wir jetzt, glaube ich, zu unserem typischen Rausschmeißer gehen, wenn du mal dein Smartphone in die Hand nimmst. Würde mich interessieren, was da gerade so läuft und was vielleicht als nächstes ansteht.
Bei mir ist gerade Digitech, der unscheinbare Internetriese, durch den alles fließt. ich höre den Podcast jetzt nicht wirklich regelmäßig, aber da erscheinen halt Themen, die mich öfter mal interessieren. Und in, ja, das Thema Digitales und so weiter, das beschäftigt mich seit eh und je. Und da gibt's manchmal interessante Themen. Hier konkret geht's zum Beispiel um Cisco, sehe ich gerade. Facebook, Netflix, Google. Das sind so eigentlich auch die Themen, die mich die Tage so beschäftigen.
Okay, ja, kenne ich jetzt auch nicht, aber klingt interessant.
Also FAZ macht auch wirklich mittlerweile, muss ich sagen, die haben auch ein ziemlich breites Portfolio von Podcasts, die produziert werden. Sie haben auch so einen täglichen News-Podcast, auch sehr ziemlich interessant, muss ich sagen. Bin sehr, sehr zufrieden mit dem Content, den sie produzieren.
Okay, hast du noch was? Was kommt als nächstes? Ist das auch noch eine Empfehlung wert vielleicht?
Eine Empfehlung wert. Als nächstes hätte ich hier Digital Kompakt von Joel Kaczmarek, ein guter Freund von Podigy. Er hat einen sehr interessanten, Business und quasi so ein bisschen Tech-Podcast. Hier geht's oft um Digitales, um Zukunft, um neue Sachen, auch um bestehende. Mir gefallen sehr gut seine Interviews mit Gründern, mit so ein bisschen einfach Unternehmern, die ja in sag ich mal ähnlichen Bereichen wie jetzt auch Podigy zum Beispiel agieren, also im Digitalen, im Netz und so. Und da gibt's halt oft wirklich sehr 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 interessante Einblicke in wie diese Leute ticken, was sie für Probleme haben, wie sie bestimmte Dinge lösen, auch sehr oft so prozessorientiert. Sind immer viele spannende Dinge dabei und auch Digital Kompakt ist es auch so aufgesetzt, dass man eigentlich, man hat so einen Sammelfeed, so einen großen Feed mit allen Inhalten und dann gibt's nochmal so eine Unterteilung in verschiedene Ressorts quasi. Da kann man sich aber auch so aussuchen, was einen mehr oder weniger interessiert, das finde ich auch spannend.
Ja, sowas finde ich immer ganz gut, ja. Wenn man so den Feed nochmal auf die eine oder Art und Weise gut filtern kann nach Themen, die einen vielleicht mehr oder weniger interessieren. Sehr schön. Ja, kann ich unterschreiben, was du gesagt hast, den höre ich auch ganz gerne. Ich habe in meinem Podcatcher jetzt zwei Podcasts, die ich, weiß ich gar nicht, ob ich die empfehlen kann, weil ich sie noch nicht wirklich gehört habe, aber auf die ich mich jetzt schon freue, die ich jetzt unbedingt mal hören will. Und das eine ist die Kanakische Welle von Marcel Aburakia und Malcolm Ohanwe, ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind es quasi Migranten der zweiten Generation. Also Deutsche mit, ja, wie sagt man, ist es politisch korrekt zu sagen, mit Migrationshintergrund? Und also die behandeln halt alle Themen, die damit irgendwie einhergehen. Und das finde ich sehr spannend, weil das ja was ist, das so für den normalen weißen deutschen mittleren Altersfamilie, ja, so wie ich, also ich bin in allen Bereichen Durchschnitt, ja, und ich komme mit solchen Themen einfach viel zu wenig in Berührung. Und deswegen freue ich mich jetzt darauf, das mal wirklich auch so ein bisschen aufzuarbeiten und für mich da neue Einblicke zu gewinnen. Die aktuelle Folge, die ich da höre, da geht es es ist jetzt so der Nachklang zu der Sache mit George Floyd. Und geht hauptsächlich um Polizeigewalt und Racial Profiling und ob das und wie das vielleicht in Deutschland auch ein Problem sein könnte. Finde ich sehr spannend. Und der andere Podcast, der als nächstes läuft, das ist eine Ausgabe von Thrilling Tales of Modern Capitalism. Den habe ich mir empfehlen lassen. Ich habe noch nicht reingehört, aber die Folge, die jetzt ansteht, ist über Victoria's Secret. Und den Aufstieg und der Vielleicht-Fall, das ist so ein bisschen hier angeteased, ist mir nicht bewusst, aber scheinbar steht es bei Victoria's Secret gerade so ein bisschen auf der Kippe, ob sie noch länger geben wird. Da bin ich sehr gespannt. Freue ich mich drauf, den zu hören. Der ist von Slate. Kennt man ja vielleicht. Genau, dann können wir, glaube ich, jetzt nach doch fast anderthalb Stunden jetzt hier den Deckel drauf machen. Matti, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufschlussreich. Wenn da jemand irgendwie Gedanken dazu hat, Kommentare, wenn wir eurer Meinung da draußen nach irgendwas vielleicht anders sehen als ihr, wenn ihr irgendwie Verzeichnisse noch kennt, die wir jetzt ausgelassen haben, irgendwas, dann lasst uns einfach wissen, schreibt in die Kommentare und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
Tschüss.
Ja, das war's auch mit dieser Folge. Und bevor wir hier rausgehen, noch ein ganz, ganz kurzes Wort zu unserer brandneuen Show Power to the Podcast, die wir jetzt hier vorstellen wollen. Im Power to the Podcast Podcast zeige ich dir, wie du einen erfolgreichen Podcast an den Start bringst und ihn smart vermarkten und monetarisieren kannst. Wenn das für dich spannend klingt, dann schau auf jeden Fall jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Power to the Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Podcast dann auch wiederhören.